Ich möchte zu dieser Predigt zwei Verse lesen zum Eingang, und zwar zunächst einmal ein Vers aus Johannes 14, ein Ausspruch von Jesus, Johannes 14, Vers 27. Da sagt Jesus: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Und dann ein Wort aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 3, und zwar den 15. Vers. Etwas, was nun der Apostel Paulus zu diesem Thema sagt. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen. Soweit erstmal Gottes Wort. Wir sehen im ersten Vers, verspricht Jesus seinen Jüngern, dass er ihnen Frieden hinterlässt, dass er uns Frieden gibt. Und dann erklärt er im Grunde auch schon gleich, was das Gegenteil von Frieden ist, und zwar ein erregtes Herz zu haben oder sogar zu verzagen. Und das soll nicht so sein. Und weil wir die Gefahr laufen, darum möchte uns Jesus seinen Frieden geben, und er verspricht ihn uns hier. Und dann der Apostel Paulus drückt es in einer nochmal ganz anderen Weise aus, und zwar: Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Das ist das eine, was er sagt. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Und dann das zweite, genauso stark: Ihr seid dazu berufen, dass der Friede Gottes in euch regiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fordert dieser Vers heraus. In dem Sinn, dass ich erkenne, dass das bei mir noch nicht so ist, dass der Friede Gottes in meinem Herzen regiert. Und zugleich fordert er mich heraus, zu beten und danach zu streben, dass ich diese Verheißung von Jesus, dieses Angebot von Jesus mehr und mehr erlebe, aufnehme in mir und die Voraussetzungen schaffe, dass wirklich der Friede Gottes in mir regieren kann. Nun, wir wissen ja alle, was regieren bedeutet. Man kann auch sagen, herrschen. Also es geht um dieses maßgebliche, bestimmende Wort, dieser maßgebliche, bestimmende Einfluss auf Menschen in der einen oder anderen Weise. Ich spreche jetzt von Regierung ganz allgemein. Also alles ordnet sich der Regierung unter, oder es soll sich unterordnen. Es geht letztlich sogar um Regierungsgewalt, um Regierungsmacht, also um etwas Bestimmendes, Beherrschendes. Und Paulus wählt diesen Vers und sagt: So soll der Friede Gottes euer Leben beherrschen, bestimmen, maßgeblich beeinflussen. Er soll das Sagen haben in eurem Leben. Unglaublich starkes Wort, starker Gedanke. Und ich frage euch: Regiert euch der Friede Gottes? Das soll die herausfordernde Frage sein heute Morgen. Nun, ich brauche niemandem zu erklären, in was für einer friedlosen Welt und Zeit wir leben. Erst recht jetzt in der Corona-Zeit, aber überhaupt. Ich erspare mir die Zeit, zu erwähnen, was in Nachrichten alles gesagt wird. Nicht nur weltpolitisch gibt es Unfrieden, nicht nur auf gesundheitlicher Ebene gibt es Unfrieden, nicht nur zwischen den Virologen gibt es Unfrieden, weil sie sich gegenseitig widersprechen. Nicht nur zwischenmenschlich, sogar leider unter Christen in der einen oder anderen Weise, aber selbst diese Corona-Situation führt dazu, dass die Christen sich einander widersprechen und sich zwei Lager bilden, die einen dafür, die anderen dagegen oder wie auch immer. Aber was wir feststellen und was die Psychologen feststellen, ist, dass der Unfriede im Herzen der Einzelnen zunimmt. Gerade durch die heutige Situation, aber ich denke auch, wenn das nicht mit dem Coronavirus so gekommen wäre, hätten wir das sagen können und hätten wir das feststellen können, vielleicht eben auch gerade in uns selber. Wir uns einfach Dinge, die geschehen, beunruhigen im persönlichen Leben, in unserer Gesellschaft, um uns herum. Angst, Ruhelosigkeit, Unsicherheit in ganz unterschiedlicher Hinsicht breitet sich aus und wirkt sich sogar dann gesundheitlich aus. Und die Mediziner stellen fest, dass schon die Kinder davon beeinträchtigt sind und beeinflusst sind, wie Angst sich in ihnen breit macht und depressive Stimmungen und wie gesagt leider sogar in christliche Kreise hinein zu Menschen, die eigentlich mit Gott leben, die eigentlich es wissen müssten, dass Gott Frieden schenkt, und trotzdem nimmt der Kampf zu. Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden, das ist Tatsache. Und das Großartige ist, dass die Bibel sehr viel darüber spricht. Und darum ist es auch immer wieder wichtig, sich zu fragen und sich damit zu beschäftigen, inwiefern man grundsätzlich die Angebote Gottes annimmt, aber jetzt auch im Blick auf den Frieden Gottes, wie gesagt, von dem die Bibel viel spricht, den uns Jesus anbietet, ob der wirklich eine maßgebliche Kraft in meinem, in unserem Leben ist. Frieden ist eben mehr als nur eine Beruhigungstablette zu nehmen oder den guten Abendtee, damit man ruhig einschlafen kann. Frieden ist mehr als nur relaxed sein. Sondern Frieden, wie die Bibel ihn meint, ist wirklich diese begründete, bleibende Ruhe, diese Sicherheit, diese Geborgenheit. Frieden im Sinne Gottes hat etwas mit Freiheit zu tun, hat etwas mit Hoffnung, mit Gelassenheit zu tun, hat auch etwas mit Souveränität zu tun, dass ich über den Dingen stehe, dass die Dinge nicht mich beherrschen können, sondern dass ich im Frieden Gottes ruhe und damit über den Dingen stehe. Und wir merken, diese Dinge fordern uns einfach heraus, dieses Thema fordert uns heraus. Also es ist ein Gewurzeltsein in Gott, ein Fundament haben. Die Bibel benutzt ganz unterschiedliche Bilder dafür, zum Beispiel die Burg oder den Felsen oder den Zufluchtsort. Oder dann Vater, das Bild des Vaters hat etwas mit Frieden zu tun. Das Bild des guten Hirten hat etwas mit Frieden zu tun. Das Bild von Zuhause sein hat etwas mit Frieden zu tun. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie komme ich dazu, im Frieden Gottes zu leben oder vom Frieden Gottes regiert und beherrscht zu sein, müssen wir grundsätzlich noch einige Dinge wissen. Zum einen, was absolut grundlegend ist, ist, dass die Bibel Gott als den Gott des Friedens bezeichnet. An unterschiedlichen Stellen, ich möchte nur eine lesen, Paulus schließt das 15. Kapitel im Römerbrief mit den Worten ab: Der Gott aber des Friedens sei mit euch allen. Ein großartiger Segensspruch, ein großartiger Wunsch. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Aber ihr könnt gern in der Konkordanz oder in Nachschlagewerken noch weitere Verse suchen, die Gott als den Gott des Friedens bezeichnet. Und darum kann es gar nicht anders sein, als dass Gott uns Menschen nicht zu friedlosen Menschen geschaffen hat, sondern zu Menschen, die grundsätzlich ursprünglich von seinem Frieden beherrscht oder regiert wurden. Zweitens sagt uns die Bibel, dass die Gottlosen keinen Frieden haben. Jesaja 48, Vers 22. Also gottlos bedeutet gelöst von Gott, getrennt von Gott. Und das bedeutet vom Frieden gelöst zu sein. Ganz einfach. Darum ist dieser Vers auch absolut logisch und verständlich. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Wir müssen wissen, und auch bei diesem Thema müssen wir immer wieder vom Ursprung ausgehen, und zwar ich habe es eben schon gesagt, dass Gott uns Menschen eigentlich geschaffen hat, um in seinem Frieden zu leben. Aber genauso müssen wir auch daran denken, dass der Mensch vom Teufel hinters Licht geführt wurde. Er wurde betrogen, er wurde verführt. Und die Konsequenz dafür, davon, dass der Mensch eben Gott ungehorsam geworden ist, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, die Konsequenz davon war, dass er Unfrieden ins Herz bekommen hat, dass die Friedlosigkeit ihn beherrscht, Einfluss auf ihn genommen hat, sogar die maßgebliche Kraft in ihm geworden ist. Von wegen, ihr werdet sein wie Gott. Das hat er die Schlange zum Menschen gesagt. Nee, Gott ist ein Gott des Friedens. Aber es geschah genau das Gegenteil. Ein Ausdruck von Gottes Fluch dem Menschen gegenüber, so schlimm das auch ist, heißt 1. Mose 4, Vers 12, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Mit anderen Worten, du sollst gejagt, getrieben, gehetzt, geängstigt sein. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass Adam schon gleich nach dem Sündenfall sich versteckte und als Gott ihn rief, sagte er, ich hörte deine Stimme und fürchtete mich. Das ist dann letztlich der Zustand geworden, in dem der Mensch bis auf den heutigen Tag ist. Und er fürchtet sich nicht nur vor Gottes Gericht, vor der Strafe Gottes, sondern er fürchtet sich grundsätzlich. Unstet und flüchtig sollst du sein. Aber das Weitere, was wir grundsätzlich wissen müssen, ist, dass Gott uns das zurückerstatten möchte, was uns der Teufel geraubt hat. Und was er uns auch immer wieder rauben will. Und ich sage es noch einmal, wir wissen es alle, die wir mit Gott leben, dass es ein Kampf ist, auch bei uns. Es gibt Zeiten, wo wir im Frieden sind und Gottes Nähe verspüren. Es gibt aber auch Zeiten, wo wir uns allein fühlen, wo wir Angst bekommen, wo wir Sorgen haben vor irgendwelchen Dingen. Und das Großartige, und das ist der Inhalt des Evangeliums, das ist die großartige Botschaft, die die Menschheit je gehört hat, dass Gott uns liebt. Und dass Gott uns wiedergeben möchte, was wir verloren haben, was uns der Teufel geraubt hat. Gott hat seinen Sohn für uns geopfert, um diese Wurzel des Unfriedens zu beseitigen, zu vergeben, zu bereinigen. Die Sünde. Die Sünde brachte Unfrieden in unser Leben hinein. Und dafür kam Jesus, um die Sünde zu besiegen, um den Teufel zu besiegen, um den Tod zu besiegen. Und uns in den Frieden Gottes zurückzubringen, eben in diesen ursprünglichen Zustand, den Gott für unser Leben vorgesehen hatte. Im Psalm 29, Vers 11 heißt es, der Herr wird seinem Volk Frieden verleihen. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Großartig. Und nicht zuletzt in Epheser 2, Vers 14 heißt es, dass Jesus unser Friede ist. Ein ganz bezeichnendes Wort. Er ist unser Friede. Er bringt uns nicht nur Frieden, obwohl er im Eingangsvers sagte, meinen Frieden gebe ich euch. Aber hier bringt es auch Paulus wieder auf den Punkt und sagt, Jesus ist unser Friede. Er wird schon im Alten Testament mit Friedefürst bezeichnet, aber Jesus ist unser Friede geworden in dem Sinn, dass er kam, um uns das, wie gesagt, zurückzubringen, was uns verloren gegangen ist. Also, zurück zu unseren Eingangsversen. Es ist unsere Berufung, die göttliche Berufung für unser Leben, für dein und mein Leben, vom Frieden Gottes regiert, beherrscht zu sein. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Und wenn wir jetzt die ganze Bibel betrachten würden, dann müssten wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir sind nicht nur dazu berufen, vom Frieden Gottes beherrscht zu sein, sondern wir sind sogar dazu berufen, Friedensstifter zu sein, diesen Frieden weiterzugeben. Durch uns soll sich der Friede ausbreiten. Wenn Jesus von Strömen lebendigen Wasser spricht, spricht er vom Heiligen Geist in Johannes 7. Aber wir kommen gleich nochmal drauf. Der Heilige Geist bewirkt auch Frieden in unserem Leben. Somit das, was uns erfüllt, wenn uns Gottes Friede erfüllt, werden wir zu Friedensstiftern, zu Friedensvermittlern, werden wir zu Menschen, durch die sich Frieden ausbreitet. Was für eine Berufung, was für eine Verheißung zunächst einmal, aber was für eine Berufung, dass sich göttlicher Friede durch dich und mich in dieser friedlosen Zeit ausbreitet. Ich denke jetzt gerade an das Wort aus den Petrusbriefen, ich denke im ersten oder im zweiten, ich denke fast im ersten steht, dass wir bereit sein sollen zur Rechenschaft, wenn Menschen uns fragen, welches die Hoffnung ist, die in uns ist, wenn sie die Hoffnung erkennen, ich will mal sagen, wenn sie den Frieden erkennen, sollen wir bereit sein, darüber zu erzählen. Nun, ich komme zur entscheidenden Frage, die ich kurz in vier Punkten behandeln möchte, und zwar, wie komme ich hin, vom Frieden Gottes regiert zu werden? Wie kann das geschehen in meinem Leben? Warum ist das noch nicht der Fall? Wie erlange ich das? Denn das Großartige ist, wenn Gott uns etwas verspricht, wenn die Bibel einen Anspruch für unser Leben setzt, im Sinne von Verheißung, dann gibt sie uns auch die Kraft und die Möglichkeit, das zu erreichen. Und darum müssen wir uns solche Fragen immer wieder stellen. Wie komme ich hin, das zu empfangen, was Gott für mich vorgesehen hat? Und da habe ich nur kurz vier Punkte. Erstens, und das ist auch die absolute Basis, um im Frieden Gottes zu leben, um vom Frieden Gottes regiert zu werden, muss ich erstens zunächst einmal Frieden mit Gott haben. Denn, wir haben es ja gelesen, die Gottlosen haben keinen Frieden. Somit, wenn ich ohne Gott lebe und keinen Frieden habe, ist es ja logisch, dass ich dann nur so Frieden bekommen kann, indem ich den Kontakt zu Gott suche, indem ich Frieden mit Gott bekomme. Und diesen Ausdruck Frieden mit Gott habe ich auch aus der Bibel. Römer 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ganz, ganz entscheidender Vers, der uns zunächst einmal zeigt, wir haben Frieden mit Gott, das heißt, wir können ihn bekommen, zunächst einmal den Frieden mit Gott versöhnt zu sein, nicht mehr Gott als Bedrohung zu haben, ich will nicht sagen als Feind, aber trotzdem heißt es, Gott widersteht denen, die nicht mit ihm leben, die stolz sind, die arrogant sind, die eben ihr eigenes Ding drehen. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, also da zeigt uns dieser Vers schon mal, wodurch wir gerechtfertigt sind, durch den Glauben, und zwar durch unseren Herrn Jesus Christus oder durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt haben wir es ja wieder, vorhin sahen wir, er ist unser Friede, er hat Frieden zwischen Gott und uns gemacht, und hier sagt es Paulus eben, noch einmal, dass wir durch den Glauben an Jesus nun Frieden mit Gott haben. Also dieser Gedanke bezieht sich zunächst einmal auf unsere Bekehrung. Der wichtigste Tag, der wichtigste Augenblick, der wichtigste Schritt im Leben eines Menschen zu Gott hin, sich vor Gott zu beugen, Buße zu tun über die eigene Schuld, über die eigene Sünde, Jesus in sein Leben aufzunehmen als Erlöser und Herrn, das nennt die Bibel Bekehrung. Also durch Buße und Reinigung, damals als wir uns für Jesus entschieden haben, oder sollte jemand gerade zuhören, der das noch nicht getan hat, den möchte ich ganz herzlich einladen, das wirklich heute zu tun, Jesus seine Sünde zu bekennen, ihn in sein Leben einzuladen und dadurch Frieden mit Gott zu bekommen. Aber grundsätzlich gilt das auch für die Augenblicke, wo wir als Christen sündigen, was ja leider auch passiert. Und wo wir Buße tun sollten und wo wir Reinigung empfangen werden durch Jesus Christus, auch da werden wir dann wieder Frieden mit Gott bekommen. Da werden wir sehen, dass unsere Beziehung mit Gott wieder in Ordnung ist. Wenn wir sündigen, betrüben wir Gott. Und ja, er liebt uns zwar immer noch, aber es ist eine Störung da. Und durch Reinigung bekommen wir wieder Frieden mit Gott. Es geht also nicht um Selbstanstrengung, die wird uns nicht weit bringen, sondern es geht darum, dass wir wieder zu dieser ungestörten Beziehung zu Gott kommen, zu diesem Frieden, der nur von ihm kommen kann. Genauso geht es aber dabei auch um die Gewissheit meiner Identität, um die Gewissheit, ich bin Kind Gottes. Um die Gewissheit, dass ich das Eigentum der höchsten Instanz, der höchsten Autorität bin, die es überhaupt gibt im Himmel und auf der Erde. Frieden mit Gott. Das sind alles Dinge, die damit zusammenhängen. Und das ist, merkt ihr, wirklich die Grundlage. Das ist der Basispunkt. Ich kann nicht im Frieden Gottes leben, bevor ich nicht Frieden mit Gott habe. Das ist also unser Ausgangspunkt. Kommt zum Zweiten, auch etwas, was die Bibel sagt, und zwar, es ist uns bestimmt nicht fremd, Friede steht in ganz enger Verbindung zu Vertrauen. Das lehren uns ja schon unsere Kinder, und die Bibel sagt ja, wir sollen wie die Kinder sein, das ist die Empfehlung, gerade im Sinne von diesem einfachen, einfältigen Vertrauen. Kinder sind fröhlich und sorglos und getrost, weil sie ihren Eltern vertrauen. Weil sie wissen, wenn die Eltern da sind, ist alles gut. Auch wenn die Eltern sich vielleicht gerade in dem Moment irgendwelche Sorgen und Gedanken machen. Die Kinder sind fröhlich und gelassen. Sie haben Frieden. Sie haben keine Angst. Sie wissen, die Eltern sind in der Nähe. Das sehen wir jetzt gerade bei unserer kleinsten Enkeltochter, die ist anderthalb. Aber wir alle haben das schon bei Kindern beobachtet, wie friedlich und fröhlich sie sind, im Normalfall, sage ich mal, wenn ihre Eltern in der Nähe sind. Und so ist das auch im Blick auf unser Leben, wenn wir an unsere Beziehung zu Gott denken. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir uns seiner Nähe gewiss sind, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, wenn wir mit ihm sprechen, wie immer sich diese Beziehung ausdrückt, wenn wir Gott vertrauen, wird Friede in unser Leben kommen. Werden wir sogar vom Frieden regiert werden, mehr und mehr. Denn auch Vertrauen ist ein Wachstum und je mehr wir mit Gott leben, je mehr Erfahrungen wir mit Gott machen, je besser wir sein Wort kennen, je besser wir ihn kennenlernen, umso mehr werden wir ihm vertrauen. Also ganz klar, im Frieden Gottes zu leben, ist ein Wachstumsprozess, der auch mit wachsendem Vertrauen einhergeht. Woher ich das habe? Aus der Bibel. Jesaja 26, Vers 3, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Sehr, sehr einfach zu verstehen. Einem festen Herzen, also ein Herz, das in dir gegründet ist, Gott. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, und zwar deshalb, weil es auf dich vertraut. Also ein ganz klarer Vers, der uns zeigt, dass unser Vertrauen Frieden bewirkt. Oder kommen wir noch einmal zurück zu Jesus und noch einmal zurück zu Johannes 14. Wir hatten am Anfang den 27. Vers gelesen, und es ist interessant, dass Jesus dieses Thema schon gleich im ersten Vers behandelt. Da heißt es, euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Umgekehrt gesagt, wenn ihr Gott und mir vertraut, wird dieses Vertrauen den Schrecken, die Angst, die Friedlosigkeit aus eurem Leben vertreiben. Das ist interessant und so tröstlich, wie Jesus uns versteht, wie Jesus weiß, was uns beschäftigt, was uns bewegt, was uns Sorgen macht. auch bei jedem Einzelnen persönlich. Jeder hat ja ganz persönliche Situationen, die ihn ängstigen. Aber auch mal ganz allgemein sagt er es uns Menschen. Wir haben es im Eingangsvers gelesen, euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Hier in Vers 1 in Johannes 14 sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Er hat also schon bei den Jüngern gemerkt, obwohl sie mit ihm gelebt haben, obwohl sie unmittelbar auf Tuchfühlung mit Jesus waren, war sogar dann ihr Herz manchmal erregt, verzagt, erschrocken. Er musste ihnen immer wieder sagen, fürchtet euch nicht. Er musste immer wieder ihren Unglauben ansprechen. Und hier bringt er es auf den Punkt und sagt, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Wenn ihr das tut, wird Friede in euer Herz kommen, wird Friede euer Herz und euer Leben beherrschen. Wenn ich also sicher bin, dass Gott keine Fehler macht, wie es auch Andreas vorhin sagte, wenn ich sicher bin, dass Jesus und Gott alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass er die Kontrolle über mein Leben, aber überhaupt über dieser Welt, über dem Chaos dieser Welt hat, dass er nicht den Faden verliert, dass er nicht in Stress kommt, dass er eben die Kontrolle nicht verliert. Wenn ich sicher bin, dass mich von seiner Liebe und aus seiner Hand nichts trennen und entreißen kann, wenn ich grundsätzlich an seine Verheißungen glaube, das heißt ja dieses Vertrauen, dieses glaubt an Gott und glaubt an mich oder vertraut auf Gott und vertraut auf mich, was Jesus sagt, dann wird Friede sich ausbreiten in meinem Herzen und um mich herum, durch mich. Durch meinen Einfluss, durch meine Stabilität, durch mein Verwurzeltsein werden plötzlich Menschen meine Nähe suchen, meine Hoffnung oder nach meiner Hoffnung fragen, nach meiner Quelle des Friedens fragen. Wieso bist du so ruhig? Wieso kannst du diese Situation so gelassen durchleben und so weiter? Ein wunderbarer Segensvers, den ich seit meiner Jugendzeit sehr mag, steht in Römer 15, Vers 13 und eben auch gerade zu diesem Thema. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Mit Frieden im Glauben, ganz klar. Ohne Glauben, gottlos, werde ich keinen Frieden haben. Und je mehr ich Gott kenne und in seiner Nähe lebe, umso mehr wird sein Friede mich bestimmen. Ich komme zum Dritten. Also erstens, ich brauche Frieden mit Gott. Zweitens, Friede kommt durch Vertrauen. Und drittens müssen wir wissen, und wir dürfen das an dieser Stelle nicht unterschlagen, dass Friede eine Frucht des Heiligen Geistes ist oder zur Frucht des Heiligen Geistes gehört. Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist, und ich möchte jetzt nicht alle neun aufzählen, aber unter anderem Friede. Die Frucht, das Ergebnis, das Produkt des Heiligen Geistes ist Friede. Das sagt die Bibel eindeutig. Also, mit anderen Worten, je mehr der Heilige Geist in meinem Leben Raum findet, je mehr der Heilige Geist mein Leben beherrscht, umso mehr Frieden werde ich bekommen. Es hat jemand die Frucht des Geistes wie eine Weintraube dargestellt mit 9 unterschiedlichen Beeren. Und eben eine solche Beere, weil die Bibel von Frucht, nicht von Früchten des Geistes spricht, von Frucht des Geistes, eine solche Beere, die eben vom Heiligen Geist bewirkt wird, diese Frucht ist im Grunde eine einzige, ist der Friede. In Römer 8, Vers 6 sagt Paulus, die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Friede. Wie kann es anders sein? Der Heilige Geist gehört zur Dreieinigkeit Gottes. Wenn Gott ein Gott des Friedens ist, wenn Jesus unser Friede ist, kann es ja nicht anders sein, als dass der Heilige Geist Friede ist oder Friede mitbringt oder vom Frieden Gottes bestimmt ist, den Frieden Gottes innehat. Und darum die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Friede. Den Heiligen Geist bekommt jeder Mensch, der Frieden mit Gott hat. Und wenn er diesen Frieden mit Gott und damit den Heiligen Geist in sich drinnen hat, dann wirkt dieser Heilige Geist als Frucht, als Ergebnis, als Resultat, als Konsequenz in unserem Leben Frieden. Und ich sage das und die Bibel sagt das mit dem Gedanken, dass wir uns auch immer mehr danach ausstrecken sollten, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dass wir den Heiligen Geist immer wieder einladen, uns zu erfüllen, uns zu leiten. Der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Eine ganze Reihe Verse, aber ist ein ganz neues Thema, was es heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben. Aber wir müssen es an dieser Stelle erwähnen. Tatsache ist, dass wir uns selbst oft in Unruhe bringen, weil wir eben unser Leben oft selbst regieren. Bewusst oder unbewusst lassen wir Gott außen vor und versuchen selbst den Manager unseres Lebens zu sein. Und das wird uns schaden. Ein ruheloser Mensch ist oft getrieben von seinem Ich, von seinem Ego, von seinen eigenen Vorstellungen und Zielen und Wünschen, die er sich selbst gebastelt hat. Und das bringt eigentlich Ruhelosigkeit. Entweder weil der Mensch sich durch sein Tun definiert und sagt, nur wenn ich was leiste, bin ich was. Also er erkennt nicht, was seine Identität eigentlich ist, Kind Gottes zu sein, Geliebter Gottes zu sein. Solche Menschen, die für sich selbst leben, die definieren sich durch ihr Tun oder sie sind auch darum ruhelos und ständig aktiv, weil sie sich vor anderen Menschen beweisen wollen. Weil sie meinen, sie müssten sich darstellen, sie müssten anderen zeigen, was sie sind und können. Und das soll nicht so sein. Wir dürfen und sollen mit Gott leben und nach seinem Willen, wir kommen gleich noch zum letzten Punkt, aber stolze Menschen sind oft ruhelos, gerade wegen dieser Suche nach Anerkennung, gerade weil ihr Ego in ihrem Leben regiert und der Mittelpunkt ist und nicht der Heilige Geist. Darum, die Frucht des Geistes ist Frieden. Wo der Geist regiert, regiert Friede. Und ich komme zum vierten und letzten. Auch eine Sache, die die Bibel uns sagt, und zwar, wir bekommen Frieden in Gott, wir werden vom Frieden Gottes bestimmt, wenn wir im Gehorsam leben. Gehorsam bewirkt Frieden, weil Gehorsam zugleich die Tür für Gottes Segen öffnet. Das verspricht uns Gott an vielen Stellen der Bibel, dass, wo wir in seinen Wegen gehen, das hat er schon seinem Volk Israel gesagt, wo wir seinen Willen tun, dort wird Segen in unser Leben fließen. Ich möchte an dieser Stelle Jesaja 48, Vers 18 zitieren, da heißt es, O, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wir merken also, dass Gott hier in diesem Vers seinem Volk gegenüber eigentlich klagt. Wenn du mir gehorsam gewesen wärst, du warst es leider nicht, aber wenn du in meinen Geboten gewandelt wärst, wenn du auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom. Und wir alle wissen, was ein Wasserstrom ist. So ein Wasserstrom kann sehr schwer umgeleitet oder gestoppt werden. Wenn man jetzt an Rhein denkt oder ich denke an die Donau in Rumänien, kurz vor der Mündung ins Schwarze Meer oder kurz vor dem Delta, Da habe ich die Donau oft erlebt, weil ich von dort stamme. Das ist wirklich kein Bächlein. Das ist wirklich ein Riesenstrom. Und wir merken, Gott vergleicht diesen Frieden, der uns regieren und beherrschen soll, mit einem Wasserstrom. Er sagt also, wenn du mir gehorsam bist, also im Grunde kommen wir wieder zum ersten Punkt, Frieden mit Gott. Wenn du Sünde aus deinem Leben beseitigst, wenn du Frieden mit mir hast, aber mir gehorsam zu sein bedeutet auch, wenn du meinen Willen suchst, wenn du meinen Willen erkennst und darin lebst, dann wird der Friede in deinem Leben wie ein Wasserstrom sein. So durch nichts zu stoppen, durch nichts in Unruhe zu bringen. Auch über dieses Thema oder über dieses Bild kann man sich Gedanken machen. Gehört übrigens auch zu den Bildern, die ich am Anfang erwähnte. Ein Wasserstrom ist ganz anders als ein Gebirgsbach. Wir wissen, ein Gebirgsbach ist total unruhig und jeder Stein führt schon dazu, dass es eine Welle gibt oder in irgendeiner Weise sprudelt oder so, bei einem Wasserstrom nicht. Ein großartiges Bild für den Frieden Gottes, der mein Leben regieren soll. Darum an diesem Punkt die Frage, suchst du Gottes Willen? Erkennst du Gottes Willen für dein Leben? Ich meine jetzt für die einzelnen Situationen des Lebens. Ist das für dich die maßgebliche Frage? Herr, was willst du? Und dann lebst du auch in dem, was Gott dir sagt, was Gott dir zeigt, wie Gott dich führen will. Wenn du mir gehorsam wärst, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom. Alles Dinge, über die es sich nachzudenken lohnt. Noch einmal zusammengefasst, ich werde im Frieden Gottes leben können und er wird mein Leben beherrschen, wenn ich zunächst einmal Frieden mit Gott habe, wenn ich ihm vertraue, wie ein Kind den Eltern vertraut, wenn der Heilige Geist Raum findet in meinem Leben, sodass er Frieden produzieren kann, obwohl das kein schönes Wort ist, aber Frieden bewirken kann. Und viertens, wenn ich nach Gottes Willen frage und ihm gehorsam bin, wird Frieden mehr und mehr mein Leben bestimmen. Ich schließe mit Philipper 4, Vers 7 einen Wunsch, den der Apostel Paulus an die Philipper hat. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren, in Christus Jesus. Wie großartig. Also wir merken zum einen, wie viele Stellen darüber sprechen, aber wie sich auch Paulus damit beschäftigt hat und wie er das immer wieder thematisiert hat. Der Friede Gottes, den kann man gar nicht beschreiben. Der übersteigt allen Verstand. Den kann man mit dem Verstand eigentlich gar nicht erfassen. Diesen Frieden Gottes, den sich jedes Geschöpf, kann man sogar sagen, jeder Mensch wünscht, dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, dieser wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Bewahren in Christus Jesus. Also Friede ist ein Stück Bewahrung dann. Und das wäre fast schon ein anderes Thema. Wieso kann Gottes Friede mein Leben bewahren? Vielleicht kannst du mal darüber ein Studium machen oder wir denken gemeinsam darüber nach. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, das wünsche ich mir. Ich habe es mir gepredigt, weil ich nur zu gut weiß, ich habe gerade eine längere Krankheitsphase hinter mir und weiß, wie einen auch so etwas beunruhigen kann, wie man oft ins Wanken kommt, wie man nicht weiß, was los ist und warum und Dinge hinterfragt. Aber es gibt so viele andere Dinge, die uns den Frieden rauben wollen. Und darum wünsche ich es mir, ich wünsche es uns allen, dass es wirklich dazu kommt, was Paulus hier sagt und was er hier den Kolossen wünscht. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen. Amen. Vater, und wir danken dir für deine wunderbaren Verheißungen. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um unser Friede zu sein, um Frieden zwischen uns und Gott zu ermöglichen, zu schaffen. Die Gnade und der Friede sind durch dich geworden, Jesus. Du hast dein Leben gegeben, damit das wieder in unser Leben hineinkommt, was der Feind uns geraubt hat. Unter anderem der Friede Gottes. Und Herr, ich wünsche es mir und ich bete darum und ich wünsche es uns allen, die wir uns jetzt mit diesen Gedanken befasst haben, auch durch diese Predigt. Ich wünsche es meinen Geschwistern, wo immer sie jetzt auch sitzen, dass wir mehr und mehr erleben, wie gerade angesichts dieser Dinge, die wir betrachtet haben, der göttliche Friede unser Leben bestimmt, beherrscht, regiert, wie er die maßgebliche Kraft und der maßgebliche Einfluss ist, gerade in einer Zeit wie dieser. Herr, wir haben die beste Möglichkeit, das zu üben, tagtäglich, schon heute Nachmittag, schon morgen, wenn uns wieder Nachrichten und Gedanken befallen und uns den Frieden rauben wollen. Hilf uns, dass wir uns bewähren in der Praxis, in der Übung dessen, was du uns verheißt. Jesus, wir ehren dich für deine Verheißung. Wir ehren dich für deine Arbeit an unserem Leben durch den Heiligen Geist. Darum bitten wir dich, dass das mehr und mehr zur Tatsache wird, was wir auch heute miteinander bedacht haben. In deinem wunderbaren Namen, Jesus, soll es geschehen. Amen.